Nein. Wesley muss mal gesagt haben, wenn sie nicht Steine auf mich werfen, dann habe ich was Falsches gesagt oder was Falsches gemacht. Aber es war eine andere Zeit. Ich habe heute echt eine gute Predigt. Deswegen ist sie auch so angefochten. Nicht für mich, auch für mich, aber für euch. Jesus, ich danke dir, dass du unser Herr, unser Gott bist. Ich danke dir, dass du uns besser kennst als wir uns selber. Ich danke dir, dass du da bist und dass du unser Herzen jetzt jeden Einzelnen siehst und kennst. Und ich bitte dich, dass du uns dienen darfst durch das, was dein Wort sagt, Herr. Es geht nicht um uns, nicht um mich. Es geht, dass wir ein Stück näher zu dir kommen, Herr. Und ich bin überzeugt davon, dass du in deinem Wort heute wieder Schlüssel hast, wo wir näher an dein Herz herankommen, Herr, näher zueinander. Näher zu dem, wo du zu uns berufen hast, Herr. Und wir alle sehnen uns danach, in dem zu leben, was die Berufung in unserem Leben ist, Herr. Und ich danke dir, dass diese Predigt dazu dient, dass unser Herz voll erfüllt ist, weil wir erkannt haben, wer wir in dir sind, Herr. Amen. Ich habe mal die Überschrift mit einem Bibelvers begonnen. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Darf ich mal kurz die Hände sehen? Wer kennt diesen Vers? Okay. Dann frage ich die nächste Frage. Mit welchem Namen ruft dich dein Herr? Kennst du den Namen? Kennst du ganz persönlich den Namen, mit dem Gott dich ruft? Darf ich mal die Hände sehen? Nein, nicht deinen eigenen.
Was? Skandalös.
Naja, das würde mich jetzt sehr bewundern, wenn ich jetzt hier so viele Leute da hätte und keiner wüsste seinen eigenen Namen. Dann müsste ich die Predigt nochmal umschmeißen.
Mein geliebtes Kind.
Wie bitte?
Mein geliebtes Kind.
Dein geliebtes Kind. Ja, das ist schon mal nicht schlecht, aber zu unpersönlich. Ihr lieben Leute persönlich Kinder. Wie soll ich das geliebte Kind von dem geliebten Kind unterscheiden?
Ich brauche es unterscheiden.
Ja, warum?
Ja.
Genau, weil du eine Beziehung zu ihm hast. Kennst du deinen Namen? In der Bibel haben Namen immer eine besondere Bedeutung. Wir kennen, ich habe jetzt vier Beispiele rausgenommen, Abram, Vater, wurde zu Abraham, Vater vieler Völker. Und diese Identität hat ihn durchgetragen in Zeiten, wo er gesagt hat, okay Gott, träumen wir mal weiter, ich höre jetzt auf zu träumen, meine Frau hat zu mir gesagt, nimm deine Macht und hast endlich dein Kind. Schade eigentlich. Aber Gott plant ein, dass wir manchmal Dinge versäumen. Jetzt geht alles in die falsche Richtung. Entschuldigung, ich habe einen neuen Pointer. So, Sarah, die Frau, wurde zur Fürstin für viele Völker. Jakob Israels, Jakob, der Fersenhalter, der Betrüger, der Beschleicher, wurde zu dem, wo Gott sagt, der kämpfte mit Gott. Und Petrus hatte davor den Namen Simon. Simon, der hört, ist wohl die Übersetzung von Simon, der hört und der hört und der hört und der hört, aber der tut nicht, der tut nicht. Und er wurde zum Fels. Wer ist der Fels? Der mein Wort hört und tut. Simon, der nur gehört hat, wurde zu dem Petrus, der hört und tut. Jetzt bin ich ein bisschen gemein. Wer von euch war vor 4 Wochen da? Ja, ich weiß, 4 Wochen sind schon Ewigkeiten in unserem Leben. Noch schlimmere Frage. Wer von euch weiß, was ich vor 4 Wochen gepredigt habe? Du warst nicht da, bist raus aus der Nummer. Das macht mich nicht betroffen, keine Angst. Ich nehme es auch gar nicht persönlich. Sehr gut, 2. Korinther 5, ja, wir kommen der Sache Fast. 2. Korinther 5, Vers 16. Darum kennen wir uns von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Diesen Vers kennen wir in- und auswendig. Wenn ich euch aber gefragt hätte und mich gefragt hätte, was steht im Vers 16, hätten alle gesagt, keine Ahnung. Aber im Zusammenhang heißt es, wir kennen uns nicht mehr nach dem Peter, der ständig rumbruddelt. Dem Martin, der ständig denkt, er weiß alles besser. Also wir kennen uns gut genug, ja. Dem, der immer in die Wissenschaft eintaucht und mich da dastehen lässt wie ein kleiner Junge. Und der 2,50 Meter groß ist und sowieso alles besser kann wie ich. Kennt ihr solche Gedanken? Nö, ich weiß, es sei die Heiligen zu Nagel der Gemeinde der offenen Tür. Solche Gedanken können, kommen euch nie in den Sinn. Wenn wir uns aber nicht nach dem Fleisch nach unserer menschlichen Art, nach unseren menschlichen Stärken und Schwächen kennen sollen, nach was sollen wir uns denn kennen? Der Vers steht in Vers 17. Wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind eine neue Kreatur. Ja, das stimmt, ich bin manchmal ganz schön... Und trotzdem lebt Jesus in mir. Und trotzdem habe ich bezeugt, mein altes Wesen ist gestorben und begraben. Und das Neue breitet sich immer mehr aus. Gott hat einen Traum. Gottes Traum seid ihr. Peter hat letzte Woche darüber gepredigt, Gemeinde gemeinsam gestalten. Was wäre denn, wenn wir eine Gemeinde wären und wir uns nur noch nach dem ansprechen könnten, was der Geist Gottes in dich hineingelegt hat? Andreas, dann sage ich dir nicht mehr, du bist ein stolzer Mann, sondern sage ich, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Und obwohl er, also tut er jetzt nicht, ich spiele ja nur, hoffentlich kennt er mich mittlerweile so gut. Und obwohl er mich manchmal nervt, dass er so gut, so perfekt ist, so toll alles macht und ich neidisch werden könnte, sage ich, das ist mein altes Wesen. Er ist ein geliebtes Kind Gottes. Hätten wir dann miteinander ein Problem, wenn wir so miteinander reden würden? Nö. Hätten wir ein Problem, wenn ich nach außen hin, ach du schönes, geliebtes Kind Gottes. Wäre ich doch auch mal so klug wie du. Dann hätte man ein Problem, oder? Ich glaube, Gott hat einen Traum, dass wir uns nicht mehr dem Fleisch nachkennen, sondern dem, was Gott in uns hineingelegt hat. Ich kann euch nicht versprechen, dass ich mich heute an mein Skript halte. Und ich kann auch nicht versprechen, dass ich fertig werde. Aber ich verspreche euch eins, ich bin nächste Woche wieder da. Das ist das Einzige, was ich gerade weiß. Und vielleicht höre ich auch früher auf. Ich hatte das Vorrecht, gute Bücher zu lesen. Ich verschlinge immer noch Bücher und habe das Vorrecht, auf dem Weg zu sein, eine Schule zu gründen. Und eine der wichtigsten Säulen in dieser Schule sollen heißen, gehst du raus am Ende der Schulzeit und kennst du deine Identität, weißt du, wer du bist. Und ich glaube, dass es Jesus schaffen kann, weil er uns Instrumente dazu in die Hand gegeben hat. Ich habe vor 10 Tagen an einem Seminar teilgenommen, 5x2 Stunden. Jeden Tag 2 Stunden. Und die haben die gleiche Vision. Und die haben gesagt, Leute, das ist ganz einfach. Es ist wirklich einfach. Das kannst du in 5x2 Stunden verinnerlicht haben und anwenden. Das ist ganz einfach. Wir führen die Schüler dahin, dass sie ihre falsche Identität erkennen. Dann fragen wir Jesus, was ist meine Identität? Und dann zack, die Bumm, geht's los. Geht's zack, die Bumm los? Die Begeisterung hält sich in Grenzen. Naja, sie haben auch dazu gesagt, Transformation, Veränderung braucht Zeit. Ist ein lebenslanger Prozess. Und ich möchte euch heute mit hineinnehmen in diesen lebenslangen Prozess, wo ich glaube, was so elementar wichtig für uns ist. Sie haben folgende Fragen gestellt. Was ist dein Konflikt, in dem du gerade lebst? Okay, welche inneren Gefühle löst dich aus? Was ist das Grundgefühl davon? Dann kann ich dir sagen, was deine falsche Identität ist. Und dann sagen die ganz, jetzt machen wir das alle zusammen. Zum Glück waren wir online, konnte mein Video ausmachen. Dann haben sie gesagt, so, ihr habt jetzt 5 Minuten Zeit. Nee, ihr habt 2 Minuten Zeit. Geht die Fragen kurz durch und dann teilen wir uns auf in Gruppen. Und dann erzählt ihr euch, bitteschön, was ist eure größte Angst? Und da dachte ich, ah, das ist sie noch heiter, die fangen ja gut an. Ja, die fangen ganz praktisch an wie in der Schule. Der Lehrer sollte selbst erlöst sein und selbst erlebt haben, was er mit seinen Kindern macht. Und dann habe ich mir erlebt, ich habe eigentlich gerade keinen äußeren Konflikt. Aber dann ist mir aufgefallen, ich kenne mich als jemand, mein Bruder hat gesagt, ich sei jähzornig gewesen. Ja, ich kenne mich nicht mehr so groß als jähzornig, aber ich kenne mich als jemand seit der Teenie-Zeit, seit dem Studium, wo ich immer wieder innerlich mit Frust und Wut zu tun hatte und ich wusste nicht genau, woher sie kommt. Und dann habe ich Jesus gefragt, woher kommt es eigentlich? Und ich habe empfunden, naja, eigentlich bin ich ein Mensch, der sich nach tiefer Verbundenheit sehnt. Ich glaube, wir alle sehnen uns danach. Und für diejenigen, ich möchte mich nicht zu sehr wiederholen, aber ich bin ja aufgewachsen mit meiner Oma zusammen im Ehebett geschlafen, 7 Jahre lang. Und ich war ihr Ersatzopa und sie war die Dominante. Und ich musste mich schützen von dieser Dominanz, von dieser Emotionalität, von dieser Übergriffigkeit und habe mich natürlich verschlossen. Und mein Schutz war, ja, nichts Falsches machen. Ja, nicht in das Fettnäpfle tapfen, sonst kommt die nächste Salve an Wörtern. Naja, so bin ich aufgewachsen. Ich habe das bearbeitet alles und dachte, ja klar, warum ich einen Mangel an Verbundenheit habe. Es hat mich nicht nur von meiner Oma getrennt, es hat mich von meinem Bruder getrennt, es hat mich von meinen Eltern getrennt, weil es war kein sicherer Platz mehr, mit dem ich mich unterhalten konnte. Und daraus ist Frust und Wut entstanden. Wohl eines Tages so, dass ich einen Stein genommen habe, als 3-Jähriger oder 6-Jähriger, weiß ich gar nicht mehr aus Erzählungen, wo ich den Stein genommen habe, auf der Straße, mit einem Stein auf das nagelneue Auto meines Vaters eingedroschen habe. Da hat es natürlich was anderes Drosche gegeben, verständlicherweise. Aber naja, es war halt in mir. Und ich habe mittlerweile gelernt, ich verstehe es nicht ganz, aber ich stimme ihm zu, dass Wut und Frust eigentlich nur ein sekundäres Gefühl ist. Das primäre Gefühl, das dahinter liegt, ist eigentlich Angst. Und letztendlich, wenn wir ehrlich sind, ist das die Grundproblematik von jedem Menschen, die sich anders zeigt. Aber letztendlich ist unsere Grundemotionalität, die uns aufhält, das zu werden, was wir sein sollen, Angst. In meinem Fall Angst vor Versagen, weil wenn ich es nicht richtig mache, dann ist mein Vater nicht zufrieden, meine Oma nicht zufrieden. Dahinter steht die Angst, keinen Wert zu haben, sich nicht sicher zu fühlen, keine Zugehörigkeit zu haben bzw. zu verlieren. Naja, das ist so das, was, ich bin heute ganz offen mit euch, das wisst ihr ja sowieso mehr oder weniger, das mein Grundgefüge des Lebens so mit sich gebracht hat. Und welche Identität hat sich daraus entwickelt? Die hätte so und so in die Richtung gehen können. Meine Identität wurde zum Versager und Loser, so fühlte ich mich. Aber Versager und Loser gehen so durch das Leben, das wollte ich nicht. Also habe ich mich 180 Grad umgedreht und gesagt, ja, ich bin der King, ich bin der Schauspieler. Durch das meine Gaben, die ich hatte, sportlich, sehr sportlich, musikalisch, konnte ich nach außen hin immer relativ toll auftreten. Und ich habe selber nicht geblickt lange Zeit, dass es eigentlich ein Schutzmechanismus ist. Es wurde zu meiner falschen Identität. Und nach außen war ich immer der Sichere, der Selbstsichere, der Dinge im Griff hat. Und jetzt sind sie, das ist alles in 2-3 Minuten passiert. Ja? Und dann haben sie gesagt, okay, schreib die Dinge auf. Bist du jetzt bereit, diese Angst der Liebe abzugeben? Sie haben bewusst die Liebe genommen. Das sind Christen, aber sie wollen in die staatliche Kirche, in die staatlichen Schulen in Amerika. Und da darf man keine religiösen Wörter benutzen. Da haben wir gesagt, wir haben eine neutrale Sprache. Kennst du deinen Platz, wo du ganz, ganz, ganz allein mit Jesus, mit der Liebe persönlich dich hinwenden kannst? Und dann haben sie gesagt, mach das jetzt mal bitte schön. Geht mal den Weg gemeinsam mit und bring einfach die Wut, die Angst, die Situation Jesus. Habe ich ja nicht zum ersten Mal gemacht, habe ich wieder gemacht. Dann habe ich auf einmal empfunden, wie Jesus mir ein rotes Herz schenkt in dem Bild. Und das rote Herz wurde zu einem goldenen Herz. Da dachte ich, geläutert wie in Gold. Ja, so ist mein Leben manchmal. Aber super, weil das zeigt ja, dass Gott schon was gewirkt hat in mir. Und dann haben sie gesagt, ja, und jetzt frag mal die Liebe. Frag mal die Liebe. Wenn du ihr gegeben hast, du bist ein Schauspieler, du bist ein Versager, du bist ein Hochstapler, du bist ein Loser. Was sagt die Liebe zu dir? Ich würde am liebsten das mit euch jetzt machen. Aber wisst ihr was? Ihr habt euch nicht angemeldet dazu. Ich müsste euer Einverständnis haben. Aber ich wünsche mir eine Gemeinde, wo jeder diesen Prozess ehrlich durchgeht und am Ende rauskommt, den Namen, den Jesus dir und mir gesagt hat. Und Jesus hat mir einen Namen gesagt, ich mache das zum zweiten, dritten, vierten Mal. Wisst ihr, darf ich es euch sagen? Oder ist das zu persönlich? Wisst ihr, was meine erste Reaktion war?
Überrascht.
Überrascht, ja. Noch jemand eine Idee, was die erste Reaktion war?
Bitte nicht.
Bitte nicht. Sehr gut. Welche weitere Reaktionsmöglichkeiten?
Große Freude.
Große Freude. Nee, das war es noch nicht. Es war Skepsis da. Und es war da, das glaube ich nicht. Bumm. Sind wir wieder beim Kern des Evangeliums? Das glaube ich nicht. Ich habe 1000 Argumente, warum ich es nicht glaube. Ich sage euch nicht alle 1000, sonst wäre der Gottesdienst ein bisschen arg lang. Jesus hat zu mir gesagt, ich empfand, dass Jesus zu mir sagt, du bist der, der liebt. Und dann habe ich zweimal gelächelt und gesagt, das ist jetzt aber echt ein guter Witz. Weil ich empfinde mich überhaupt nicht so als der, der liebt, der, der Liebe weiterschenkt. So empfinde ich mich nicht. Ich habe bestimmte Stärken, Gaben, aber Jesus, du sagst zu mir, ich bin der, der liebt. So, und jetzt ist ein kritischer Punkt erreicht. Oh, das will ich gar nicht sein. Ich will gerne ein Petrus sein. Der, der hört und tut, das hätte mir gefallen. Was mache ich jetzt damit? Wenn Jesus mir einen Namen offenbart, der aus seinem Herzen kommt. Und zum Glück bin ich mittlerweile ein paar Tage unterwegs, dass ich wusste, okay, ich nehme das einfach jetzt mal im Glauben an. Jesus sieht mich als der, als die Person, die liebt. Das habe ich als erstes natürlich gedacht, oh Jesus, wenn ich das meiner Frau sage, das glaubt ihr mir ja gar nicht. Die sieht es sicherlich ein bisschen anders. Ja. Und trotzdem glaube ich, dass sie bestimmte Dinge in mir sieht, die das zutrifft. Ich habe meinen Kindern mal gefragt, weil ich da emotional aus diesem Mangel heraus, den ich komme, oft keine Emotionen großen habe. Fühlt ihr euch geliebt von eurem Papa? Dann haben die gesagt, was ist das für eine komische Frage? Die würden für mich wahrscheinlich alles tun, Und ich für sie auch. Aber ich fühle es nicht. Ja, das ist dieser Mangel an Verbundenheit. Und wenn Jesus zu mir sagt, du bist der, der liebt, und ich ein neues Herz bekommen habe, dann habe ich noch einen Tipp bekommen von Jesus. Ja, du fühlst dich nicht so wie der, der liebt. Ja, du tust es nicht immer vielleicht auf seine Beurteilung. Aber bleibe verbunden mit mir. Wer in mir bleibt und ich in ihm. Und dann rennet weg. Bleibe verbunden untereinander. Das ist der Weg der Heilung, meine Identität auszuleben. Es war eine Sache von 5 Minuten. Und dann haben sie gesagt, so, jetzt sagt es euch bitte schön gegenseitig. Ich habe mit Absicht die Köpfe geschwärzt, das war ein Teil der Teilnehmer. Und dann kamen solche Worte raus wie, ich bin ein Versöhner, ich bin ein Erbauer, ich bin die Mutter von verlorenen Seelen, ich bin eine Freiheitskämpferin für die Jugend, ich bin eine Fackelträgerin. Das sind Dinge, die Jesus über jeden Einzelnen ausgesprochen hat. Geht euch da nicht euer Herz auf? Wollt ihr auch wissen, wie Jesus über euch denkt? Gott hat einen Traum. Was wäre, wenn wir so eine Gemeinde wären, wo wir sagen, ja, du bist der Schatzsucher. Das ist in unserem Fall einfach. Aber vielleicht hast du noch eine weitere Identität. Oder eine weitere Bedeutung. Hey, und du bist der Erbauer. Ja, ja. Du kannst nicht nur Häusle bauen, du kannst auch andere Dinge. Ja, und du bist der Friedensstifter. Du hast von Gott gesagt, du bist Friedensstifter. Egal, wie oft du schon gestritten hast in deinem Leben, Gott hat dich genannt, du bist der Friedensstifter. Nimm's an. Und du bist die Fackelträgerin. Go for it. Gib nicht auf. Ich zünde das Feuer nochmal an. Und du bist eine Herzenssucherin. Du suchst nicht den einzelnen Gewinn, du suchst das Herz des anderen. Und du bist die Mutter für Verlorene. Was wäre das für eine Gemeinschaft, wenn wir uns nicht mehr dem Fleisch nach kennen würden, sondern dem Geiste nach? Wenn wir uns so kennen würden, wie Jesus uns zuspricht. Trennen kann uns keiner mehr, wir gehören zu dir. Das singen wir, das Lied, ja? Meinen wir es auch? Glauben wir es auch? Wisst ihr, uns kann nichts mehr trennen, wenn wir in Jesus bleiben. Aus unserem Stolz, unserer Rechthaberei, unserer Bequemlichkeit und so weiter und so fort. Ja, und manchmal packen wir es auch nicht und laufen davon. Und in Malachi steht, Gott hasst Scheidung. Nicht nur zwischen Eheleuten, auch Scheidung aufgrund von unseren Schwachheiten. Weil Gott ist ein Gott der Verbundenheit. Jetzt habe ich mal wieder sehr viel von mir erzählt. Aber viel mehr gibt es fast nicht mehr zu erzählen. Und wisst ihr was? Mich schockt nichts mehr groß. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Ja, das trifft mich. Ja, das verletzt mich vielleicht. Aber wenn ich ein Jesus bin, wird es mich nichts mehr erschüttern. Ich sage, tut mir leid, wenn ich dir übers Maul gefahren bin. Tut mir leid, wenn mein alter Ego rauskam. Aber wisst ihr was? Ich bin auf dem Weg, der zu werden, der Jesus in mir sieht. Und wenn Jesus in mir sieht, anders hat er zu mir gesagt, du bist ein so was Ähnliches wie, mir fällt es nicht mehr, ein mutiger Kämpfer oder so ähnlich. Da war ich völlig am Boden und dachte, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und dann hat gesagt, Jesus, du bist ein mutiger Kämpfer. Also stehe ich halt nochmal auf. Und so, es gibt uns Gott verschiedene Namen. Und am liebsten würde ich jetzt ein Seminar anbieten, wo wir als Gemeinde alle zusammen das durchgehen. Aber ich zögere noch. Bin mir auch nicht sicher, ob ich eine Kleingruppe dazu anbieten soll oder nicht. Aber macht nichts, das ist ja meine Hausaufgabe. Das, was wir in dieser Fortbildung zusammen gemacht haben, hat jemand geschrieben, der Jamie Winship, der hat gesagt, Kate, das Problem finden wir überall. Und es taucht in der Bibel überall auf. Das ist ganz einfach. Hinter jedem äußeren Konflikt, in dem du bist, ist nicht der äußere Konflikt das wirkliche Problem. Der äußere Konflikt deutet eigentlich nur auf den inneren Konflikt hin. Und der innere Konflikt deutet eigentlich nur darauf hin, auf deine Grundangst, die du hast. Die magst du dir nicht mal bewusst sein, aber die ist da und das steuert dich. Und da dahinter ist letztendlich deine falsche Identität, weil du immer noch meinst, irgendwas leben zu müssen, was dir scheinbar Sicherheit gibt. Mal gucken, wie weit ich heute noch komme, um das zu erläutern. Ich weiß jetzt schon, ich komme nicht mehr zur rechten Zeit, jetzt zum Identitätsaustausch und dahin, dass wir sagen, wie gehen wir damit um? Kommt nächstes Mal. Wenn nächstes Mal alle Sessel leer sind, dann weiß ich, ihr sitzt alle zu Hause und müsst unbedingt aus dem Urlaub raus zuschauen. Keiner lacht. Okay. So. Die Grundproblematik fand schon am Garten Eden statt. Nun war die Schlange listiger, subtil, geschickt in der Täuschung als alle anderen Lebewesen des Feldes, die der Herr Gott geschaffen hatte und die Schlange, Satan, sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Hat es Gott wirklich gesagt? Eigentlich ist hier der Fisch gegessen. Sie hätte sagen müssen, Schlange, du bist ganz schön listig. Und weißt du was, was ich mit dir jetzt mache? Du kriegst einen dritten Hintern und tschüss. Die Sache wäre gegessen gewesen. Sie wusste doch, was Gott gesagt hat, oder? Sie hat sich aber darauf eingelassen. Ja, warum hat sie sich denn darauf eingelassen? Weil sie in dem Moment wahrscheinlich nicht in dieser absoluten Sicherheit der Annahme, der Liebe, der Fülle Gottes gelebt hatte. Das war der äußere Konflikt und der äußere Konflikt wird meistens dadurch geködert, dass mir ein Mangel aufgezeigt wird. Oh, Gott ist gar nicht so gut, wie du denkst. Gott erlaubt dir nicht, von den Bäumen zu essen. Gott will nicht, dass du vollkommen bist, obwohl es ja vollkommen gemacht worden ist. Kinder, das Spielchen? Du bist mangelhaft. Du wirst nie wie der Sigrid so ein guter, guter Schatzsucher. Du wirst nie so ein guter Musiker wie der. Du wirst nie so gut wie der. Und schon sind wir im Mangeldenken drinnen. Dieses Mangeldenken öffnet die nächste Unsicherheit. Wir dürfen von den Früchten der Bäume im Garten essen. Nur von der Frucht des Baumes in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, ihr dürft nicht davon essen und sie nicht einmal berühren, sonst werdet ihr sterben. Oh, hat Gott es gesagt? Hat Gott es wirklich gesagt? Also, wir müssen nochmal die Bibel aufschlagen. Hat Gott gesagt, ihr dürft sie nicht einmal berühren? Hier hinten ist jemand, der die Bibel kennt? Nein. Ja, aber warum sagt es jetzt bitte schön die gute Dame? Weil sie sich unsicher geworden ist. Ihr Blick hat sich verengt auf das, oh stimmt, Gott, vielleicht will mir wirklich was enthalten. Vielleicht hat die Schlange ja recht. Vielleicht dachte ich nur, Gott ist wirklich so gut und er ist gar nicht so gut. Ja, er hat gesagt, ich von dem einen Baum darf ich, aber er hat vielleicht auch gesagt, ich darf ihn nicht einmal berühren. Und es kommt nach dem Mangel, hey, ich brauche eine Gewissheit. Ich muss jetzt wissen, was ist richtig, was ist falsch. Anstelle zurückzugehen zu ihrem Papa, sagen, Papa, ist das wirklich so? Können wir uns nochmal in die Augen schauen? Was macht sie? Denkt, ich muss eine Entscheidung treffen. Ich brauche eine Gewissheit. Und die Gewissheit muss noch heute geschehen. Denn Gott weiß, an dem Tag, an dem ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet. Und ihr werdet sein wie Gott und Gott von Böse. Jetzt wird es immer enger, jetzt wird es immer klarer. Jetzt muss der perfekte Weg her. Jetzt gibt es nur noch einen Weg. Hopp oder top? Warum eigentlich? Hallo? Entspann dich doch, Eva. Du hast den ganzen Garten, Leben in Fülle, hast sogar einen Supermann gekriegt. Also perfekt geht's ja gar nicht mehr. Und wandelst abends mit Gott durch den Garten. Hallo, wo ist das Problem? Das sage ich mir manchmal auch. Bernd, wo ist eigentlich dein Problem? Gemessen an der Fülle Gottes ist es lächerlich. Aber unsere Augen sind so fixiert, dass ich denke, ich bin kurz vor der Panik. Ich bin kurz davor, von der Brücke zu springen. Das mache ich mir jetzt nicht lustig. Aber genau bei denen Leuten läuft der gleiche Prozess ab. Sie sehen nur noch, hopp oder top. Jetzt oder nie. Als die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung war, dass er eine Lust für die Augen begehrenswert war, weil er klug machen konnte, nahm sie von seiner Frucht und aß. Sie gab ihn ihrem Mann, der bei ihr war, davon auch. Entschuldigung, dass ich nicht ganz so richtig ablese, aber ihr versteht es ganz sehr. Jetzt geht es nur noch um mich. Ich habe einen Mangel und es wird mir ein Angebot gemacht. Du kannst den Mangel stillen, ess doch einfach von dieser Frucht und dann wirst du sein wie Gott. Ich sehe keinen anderen Weg mehr, zu sagen, jetzt braucht sie perfekte Lösung. Die perfekte Lösung ist, zurück zu Gott. Nö, die perfekte Lösung ist, ich muss mich selbst schützen. Ich muss mich selbst um mich kümmern. Ich muss jetzt davor sorgen, dass mir nichts rausgeht. Und es führt zu Selbstbezogenheit, zur falschen Identität. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet, das heißt, ihr Bewusstsein wurde erweitert und sie erkannten, dass sie nackt waren. Deshalb hefteten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Die falsche Identität führt immer zum Selbstschutz und zur Selbstdarstellung. Klar, wie soll ich denn anders überleben, wenn ich dem ganzen Mist, Entschuldigung, vorher glaube? So, jetzt frage ich euch ganz persönlich, ohne mir eine Antwort geben zu müssen. Wollt ihr diese Reise auch mit mir machen? Raus aus den Konflikten, die scheinbar Konflikte sind. An den Punkt, wo die einzige Chance der Änderung liegt. An unsere Identität, an unser Herz. Wisst ihr, was mich so begeistert hat an dem Buch, das ich gerade gelesen habe dazu und die meisten Gedanken sind aus diesem Buch, das kannst du auf alle menschliche Verbindungen übertragen. Das spielt keine Rolle, ob das in China ist, das spielt keine Rolle, ob das in Südamerika ist, ob das im Nahen Osten ist, ob das in Norwegen ist, ob das in Afrika ist. Warum? Ja, woher kommt es denn? Von dem Vater der Lüge. Und das Problem ist, wie bei den Fischen, die ihr jetzt gerade seht. Da kommt ein alter Fisch dahergeschwommen und sagt, und Jungs, wie ist das Wasser heute? Guckt sich der eine der anderen, Wasser? Was ist Wasser? Und wisst ihr, jetzt sind wir wieder bei einem nächsten Problem. Das ist das Problem der Weltanschauung. Wir wachsen in dem Wasser auf, ohne dass wir wissen, dass es Wasser gibt. Wir wachsen in einer Weltanschauung der Trennung auf und denken, das ist normal. Und obwohl wir sagen würden, wir sind Christen, wir glauben an die Bibel, liegt zugrunde, wenn wir es nicht bearbeitet haben, die Weltanschauung der Trennung. Weil wir so gelernt haben, ich muss mich selbst schützen. Ich bin nicht sicher vor meiner Oma, vor meinem Papa, vor meiner Mutter, vor meinem Gemeindeleiter. Oh. Ich wiederhole mich gerne. Was in aller Welt ist eine Weltanschauung? Weltanschauung, so der Neutestamentler und Theologe Wright, erklären die grundlegenden Aspekte der menschlichen Existenz, die Linse, durch die die Welt betrachtet wird, den Entwurf dafür, wie man in ihr leben sollte und vor allem das Gefühl der Identität und des Zugehörigkeitsgefühls, das es den Menschen ermöglicht, das zu sein, was sie sind. Wisst ihr, was unser größtes Problem in unseren Schulen ist? Peergroups. Peergroups heißt Alterszusammenhängigkeit. Sie definieren sich über die Gruppe, in der sie sind. Da mag es zwar Streit geben zwischen den Jungs und den Mädchen, und zwischen den Rockern, und zwischen den Punkern und zwischen den... Ist egal. Aber sie haben eine Gruppe, da fühlen sie sich zugehörig. Und das Zugehörigkeitsgefühl ist manchmal stärker, als was du zu Hause deinen Kindern sagst. Andreas hat es vorher gesagt, wie viele Stunden in der Woche sind wir arbeiten? Wie viele Stunden sehen uns unsere Kinder am Tag, wenn sie noch in die Musikschule gehen, Sportverein gehen, in die Jungscha gehen? Seid uns mal ehrlich, halbe Stunde? Also halbe Stunde Qualität, also echte Austausch. Schaffen wir das? Nö, habe ich nicht geschafft jeden Tag. Aber sie sitzen 6 Stunden und mehr mit ihren Clans zusammen. Es gibt ihnen Zugehörigkeitsgefühl, es gibt ihnen Identität. Das kannst du sagen, was du willst, jeden Sonntag. Unter Umständen, bei ganz vielen zeigt es, ist diese Prägung stärker. Wenn wir nicht gelernt haben, zu Hause ein anderes Weltbild zu leben. Dein Weltbild muss dieselbe Gestalt haben wie die Realität. Die Realität unserer Kinder ist, wenn ich mich anpasse der Gruppe, bin ich dazugehörig. Das ist meine Realität. Ja, Papa aber sagt, Jesus ist die einzige Realität, die wahr ist. Ich erlebe es aber nicht. Papa sagt, er hat immer recht. Ja, Jesus, wer will schon gegen Jesus was sagen? Okay, Jesus, du bist okay. Aber in meinem Herzen bin ich verbunden mit anderen Dingen. Jamie Winship sagt, es gibt in der Bibel genügend Persönlichkeiten, und ich habe jetzt nicht die Zeit, darüber zu beten, wo der äußere Konflikt auf einen Mangel hindeutet, der innere Konflikt auf, es gibt nur eine Gewissheit, und aus dieser einen Gewissheit gibt es nur einen perfektionistischen Weg, und deswegen muss ich mich selbst schützen. Und er sagt, das ist die Weltsicht, das Weltbild der Trennung. Und du und ich, wir dürfen uns überlegen, leben wir in der Weltsicht der Trennung, getrennt von mir selber, von meinen Gefühlen, wo ich nicht dazukomme, von meinen Kindern, von meiner Frau, von meinem Bruder, von meiner Schwester. Oder lebe ich in der Weltanschauung der Verbindung? Gott ist von Anfang an der Gott der Gemeinschaft. Vater, Sohn, Heiligen Geist. Und Gott liebt es nichts mehr als was? Dass seine Kinder eins sind, wie der Vater eins ist. Wir predigen darüber, wir reden darüber, aber wir öffnen unser Herz nicht darüber. Und wisst ihr, Zellerstift ist für mich zweitrangig, ja oder nein. Aber wenn sich unsere Herzen auf dem Weg dahin verbinden und wir sagen, hey, was bist du für ein Hochstaplerband? Da tue ich immer so. Aber ich habe jetzt erkannt, Gott sieht dich anders. Und ich sehe dich auch anders und sage, jetzt trennt uns nichts mehr. Es sei denn, Gott ruft dich nach Afrika, okay, dann sehen wir uns ein paar Jährchen nicht mehr. Ist okay, go for it. Wenn du sagst, ich gehe in eine andere Gemeinde, der Herr segne dich. Aber uns kann nichts mehr trennen. Wisst ihr, das kann ich nur, wenn ich weiß, wer ich in Jesus bin. Habt ihr noch ein bisschen? Oder habe ich euch abgehakt?
Sicher haben wir noch.
Ich versuche es jetzt ein bisschen schneller zu machen, weil ich dann da nächstes Mal vielleicht wieder einsteige. Genau. Wer sich vorsätzlich von Gott und den Menschen absondert, der sucht sein eigenes Verlangen, er streitet gegen alle gesunde Weisheit. Ein engstirniger Narr hat keine Freude am Verständnis, sondern nur daran, seine persönlichen Meinungen zu offenbaren und dabei ungewollt seine Selbstgefälligkeit und seine Dummheit zur Schau zu stellen. Das trifft auf den Teufel zu 100% zu. Und der Salomo sagt aber auch auf alle Narren, die dem Teufel glauben. Da werde ich nächstes Mal noch ein bisschen tiefer eingehen, warum es dazu kam, dass der Teufel sich dazu entschlossen hat, sich zu trennen von Gott. Warum der Mensch sich trennt von Gott, voneinander, von der Schöpfung. Warum ein Weltbild der vollständigen Trennung uns mittlerweile prägt. Und ich schließe mit 3 Bibelversen. Weil ich will ja nicht mit dem Weltbild der Trennung aufhören. Aber ich glaube, wie oft im Leben Truth-Telling, die Wahrheit sagen, lasst uns nicht etwas überspielen, was wir nicht sind. Und deswegen konnte ich den Mut der letzten 30 Jahre gehen. Manchen Leuten habe ich die tiefsten Dinge erzählt, die ihr gar nicht wissen wollt, die ich euch auch gar nicht erzählen würde. Aber ich habe sie erzählt, weil ich wusste, die Wahrheit macht mich frei. Ich bringe es ans Licht, damit ich heil werde, damit ich aus dieser Gefangenschaft rauskomme. Und 1. Johannes 3 sagt, wer sich aber gegen Gott auflehnt, gehört dem Teufel. Punkt. Harte Aussage, aber klar. Manchmal brauchen wir klare Kante. Du musst dich irgendwann mal entscheiden, wem will ich gehören. Denn der Teufel hat sich von Anfang an gegen Gott aufgelehnt. Doch der Sohn Gottes ist gerade deswegen in die Welt gekommen, um was? Um die Werke des Teufels zu zerstören. Und das feiern wir gleich im Lobpreis. Dürft ganz schön nach vorne kommen. Wir feiern, dass Jesus diese Trennung untereinander, diese Trennung von mir selbst, diese Trennung von Gott aufgehoben hat und dass er mir einen Weg aufzeigt, in die Verbindung hineinzugehen. Weil das lesen wir im Galater, in der Familie Christi gibt es keine Trennung mehr. Aber oh, wie schön wär's denn, bitte schön. Aber Paulus sagt es. Wenn wir verbunden sind in unserer Identität mit Christus, dann mögen unsere Macken und Nerven, die wir haben, uns nerven. Und wenn es 1000-mal ist, so what? In der Familie Christi gibt es keine Trennung mehr zwischen Juden, Nichtjuden, Sklaven, Freien, Mann und Frau. Unter euch seid ihr alle gleich und doch total verschieden. Aber gleich in dem Anspruch erkannt zu sein. Das heißt, wir alle stehen in derselben Beziehung zu Jesus Christus. Und weil ihr zu Christus gehört, seid ihr Abrahams Nachkommen und Erben der Verheißung, die Gott ihm gegeben hat. Und jetzt fordert uns Petrus auf, in diese Woche zu gehen. Euch alle schließlich fordere ich dazu auf. Petrus, also nicht ich, aber ich mache mich eins mit Petrus. Euch ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Seid voller Mitgefühl, liebt einander als Glaubensgeschwister. Geht barmherzig und vorkommend miteinander um. Jesus, ich danke dir, dass dein Tod am Kreuz das möglich gemacht hat und macht, dass wir eins sind, weil du uns Sünder erlöst hast, Herr. Und deswegen feiern wir jetzt deinen Tod, deine Auferstehung und deine Siegeskraft. In Jesu Namen. Amen.